Ja, liebe Besucherinnen, Besucher, liebe Anwesende, ich vermute, dass einige hier unter uns heute Abend sind, die Jörg Zink schon erlebt haben, ihm begegnet sind und dass einige unter uns sind, die vielleicht einiges, vielleicht sogar viel von ihm gelesen haben und sehr gut mit seinem Leben und seinem Werk vertraut sind. Ich bin Jörg Zink nie begegnet. Muss ich gleich zu Anfang beichten, obwohl das ja auch durchaus möglich gewesen wäre. Er ist, wie schon gesagt wurde, 93 Jahre alt geworden und 2016 gestorben. Vorgestern war sein 9. Todestag, also am 9. September 2016 ist er verstorben. In den 80er Jahren, in meiner Jugendzeit und dann vor allem in den 90er Jahren, meiner Studienzeit, hätte es durchaus möglich sein können, etwa auf Kirchentagen ihn zu erleben, ihm zu begegnen. Dazu ist es aber nicht gekommen. Ich habe ihn erst relativ spät entdeckt, über seine Bücher. Und ich habe ihn in den letzten Jahren zunehmend schätzen gelernt. Jetzt hatte ich es vorhin mir hier hingelegt und es ist doch irgendwo anders. Ich wollte das schöne und vielleicht sein, neben seiner Bibelübersetzung, vielleicht das meistverkaufte Buch zeigen, nämlich Wie wir beten können. Das war das erste Buch, das ich, vielleicht nicht mal das erste, das ich gelesen habe, aber das erste, das mich so angesprochen hat, dass ich gedacht habe, Mensch, da musst du noch mehr lesen. Und das kam dann auch immer mehr. Ich will jetzt in drei Kreisen oder Kreisbewegungen sozusagen mich dem Thema des heutigen Abends nähern, Jesus im Spiegel der geistlichen Persönlichkeit Jörg Zink und werde mich dabei sozusagen von der Oberfläche immer etwas weiter in die Tiefe bewegen. Der erste Kreis. Wer war Jörg Zink? Er war verheiratet mit Heidi Zink und Vater von 4 Kindern. War promovierter evangelischer Theologe, Pfarrer, Autor, Publizist, du hast es schon gesagt, Johannes, und in allem eben eine der wirklich prägenden Persönlichkeiten in der deutschen kirchlichen Szene nach dem Zweiten Weltkrieg. In der Vorbereitung für diesen heutigen Abend sind mir dann einige Rollenzuschreibungen eingefallen. Ich habe immer wieder sind Wörter aufgetaucht, wie man ihn beschreiben könnte. Und da ist mir zunächst der Begriff Pionier eingefallen. Jörg Zink hat besonders im Bereich Kirche und Medien Neuland betreten, hat Pionierarbeit geleistet, Anfänge gewagt und gestaltet. Einer breiten Öffentlichkeit war er bekannt durch seine Arbeit als Rundfunk- und Fernsehbeauftragter der Württembergischen Landeskirche. 100-mal sprach er das Wort zum Sonntag in der ARD. Er hat 40 Dokumentarfilme gedreht, religionspädagogisches Material mit Bild und Ton entwickelt, als dies noch in den Kinderschuhen steckte. Und er wagte es, die Bibel in moderne Sprache zu übersetzen, als dies vielen geradezu noch als Sakrileg an der klassischen Luther-Übersetzung galt. Das bringt mich zur zweiten Rollenbeschreibung, nämlich der des Übersetzers. Ihm war durch die Arbeit mit jungen Menschen bewusst geworden, dass die Bibel in eine zeitgemäßere Sprache übersetzt werden muss. Das hat er gewagt und umgesetzt. Aber für mich ist er auch in einem umfassenderen Sinne Übersetzer gewesen. Er hat in zahlreichen Büchern fast 200 insgesamt. Dann sehen Sie mal, heute haben wir hier nur eine kleine Auswahl davon liegen. Viele natürlich schon vergriffen. Aber knapp 200 Büchern hat er immer wieder zeitgenössische theologische Themen für interessierte Laien übersetzt. Als theologischer Denker, der sich in allgemein verständlicher Sprache ausdrücken konnte, war er dadurch eine Inspiration für viele Christen. Das zeigte sich an dem Zuspruch, den er als Redner, gerade auch auf Kirchentagen, fand, wo er oft die großen Hallen füllte, und im Absatz seiner Bücher. Er hat sich als Mann der Kirche verstanden, gleichzeitig aber auch Kirche und Theologie herausgefordert und konfrontiert, wo er das aus dem Evangelium heraus für notwendig erachtete. Eine dritte Rollenbeschreibung: engagierter Christ. Jörg Zink hat in gesellschaftspolitischen Fragen Stellung bezogen. Und zwar nicht nur in Wort und Schrift, sondern auch ganz konkret. Auf dem Hintergrund seiner Erfahrung als Soldat im Zweiten Weltkrieg und auf der Basis der Bergpredigt engagierte er sich in der Friedensbewegung der Nachkriegszeit. In den 80er Jahren wurde er einer der wichtigsten christlichen Sprecher der Friedensbewegung und nahm an Mahnwachen und Demonstrationen, vor allem gegen die atomare Bewaffnung, teil. Schon früh hatte er eine Wahrnehmung für die Gefahr der Umweltzerstörung. Starke Verbreitung fand sein dystopischer Text die letzten sieben Tage der Schöpfung. Ich würde ihn diesen Text gerne ganz vorlesen, aber der ist doch dann ein bisschen zu lang. Ich habe mich entschieden, den Anfang und den Ende zu lesen. Einige von Ihnen werden ihn kennen. Für andere wird er also ein bisschen ein Taste, ein Geschmack vermitteln. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber nach vielen Jahrmillionen war der Mensch endlich klug genug. Er sprach: Wer redet hier von Gott? Ich nehme meine Zukunft selbst in die Hand. Er nahm sie und es begannen die letzten sieben Tage der Erde. Dann folgt, wie beim biblischen Schöpfungsbericht, Tag für Tag, was dann passiert, und zwar eben in umgekehrter Reihenfolge die zunehmende Zerstörung der Erde. Jetzt komme ich wieder zu seinem siebten Tag. Am siebten Tag war Ruhe. Endlich. Die Erde war wüst und leer. Und es war finster über den Rissen und Spalten, die in der trockenen Erdrinde aufgesprungen waren. Und der Geist des Menschen irrlichterte als Totengespenst über dem Chaos. Tief unten in der Hölle aber erzählte man sich die spannende Geschichte von dem Menschen, der seine Zukunft in die Hand nahm. Und das Gelächter dröhnte hinauf bis zu den Chören der Engel. Vielleicht wissen es einige von Ihnen. Wann, denken Sie, wer es nicht weiß, ist dieser Text geschrieben worden?
70er
Jahre. Ja, Sie haben recht. 70er und sogar ganz am Anfang 1970. 1970, noch bevor viele dieses Thema überhaupt erst wahrgenommen haben, hat Jörg Zink hier schon eine Ahnung gehabt, in welche Richtung wir uns bewegen, und hiermit gewarnt. Besonders Christen versuchte er für die Bewahrung der Schöpfung schon früh zu sensibilisieren. Jetzt zitiere ich: Haben wir nicht ein Glaubensbekenntnis, dessen erster Satz lautet: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Sagen wir damit nicht, diese Welt sei die Welt Gottes, nicht die des Menschen? Aber wir leben, forschen, produzieren und verbrauchen, wir werfen weg und zerstören die Erde, wir beuten sie aus, als gehöre sie uns. Und weiter schreibt Zink: Wir haben den Karfreitag der Schöpfung eingeläutet, und unter uns Christen, die es besser wissen könnten, träumen viele, allzu viele noch den Traum der Welt, die dem Menschen unterworfen und dienstbar sei, bis sie zugrunde geht. Engagiert hat Zink sich aber nicht nur bei den großen Themen, den großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Er war auch aktiv beteiligt bei der Errichtung einer Kinder- und Jugendfarm in seiner Nachbarschaft, in der Nähe von Stuttgart, wo er wohnte, wo Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen oder auch aus sozialen Brennpunkten selbst verwaltet in Kontakt miteinander und mit der Natur, vor allem mit Tieren, kommen konnten. Er hat diese Farm tatkräftig immer wieder begleitet, also ist immer wieder auch dort gewesen und hat nicht nur das initiiert, mitinitiiert, sondern auch dann immer da im Kontakt mit den Leuten, die das betrieben haben oder die dann unterstützt haben, Sozialarbeitern, aber auch mit den Kindern und Jugendlichen selbst gewesen. Und eine vierte Rollenbezeichnung, Mystiker. Zu der letzten Rollenbeschreibung des engagierten Christen scheint die des Mystikers im Kontrast zu stehen. Nach landläufigem Verständnis sind Mystikerinnen und Mystiker doch Menschen, die sich in die Innerlichkeit, in die individuelle Gottesbegegnung gewissermaßen zurückziehen, sich von der Welt abgrenzen. Dieses Verständnis ist jedoch falsch. Mystik hat immer mit innen und außen zu tun, mit Gottessuche oder Gottesbegegnung und Verantwortung in der Welt. Und gerade an der Person Jörg Zink sehen wir, dass Mystik eine sehr aktive Seite hat. Aber warum ist Jörg Zink überhaupt als Mystiker bezeichnet worden? Schon sehr früh in einem Brief aus dem Kriegsjahr 1943 schreibt er: Wenn das Christentum seinen mystischen Hintergrund nicht wiederentdeckt, dann hat es uns nichts mehr zu sagen. Und dies noch vor dem ähnlichen, aber viel berühmteren Zitat des katholischen Theologen Karl Rahner. Jahrzehnte später schreibt Zink dann: Was wir heute wieder neu entdecken müssen, ist das breite Feld der religiösen Erfahrung. Sie ist weiterhin unter die beargwöhnten Dinge geraten, wenn nicht unter die Vergessenen. Es geht ja im christlichen Glauben nicht um die Bereitschaft, bestimmte Glaubenssätze für richtig zu halten, sondern um ein Erleben und Bekennen, ein Ahnen und Schauen und Hören und Verwirklichen dessen, was wir glauben. Wenn wir die geistliche Erfahrung ausgrenzen, dann kann der christliche Glaube zwar noch gelernt und ausgesagt werden, aber er lebt nicht mehr und es geht kein Leben mehr von ihm aus. Und so nimmt Jörg Zink diesen Faden der religiösen Erfahrung relativ spät in seinem Leben wieder auf und spinnt ihn durch mehrere Bücher hindurch. Etwa, und jetzt kommt's, ich glaube, Sie haben das gehabt, die goldene Schnur mit dem Untertitel Anleitung zu einem inneren Weg oder Dornen können Rosen tragen, Mystik, die Zukunft des Christentums. Hervorragend, eins meiner Lieblingsbücher von ihm. Oder Gotteswahrnehmung, Wege religiöser Erfahrung. Und in anderen Büchern streift er das Thema auch immer wieder. Auf diesem Hintergrund ist es dann auch nicht mehr ganz so erstaunlich, dass Jörg Zink in der Sammlung Mystiker, der innere Weg zu Gott, herausgegeben von Anselm Grün, ich habe es hier, so ein größeres Heft mit zahlreichen bebilderten Personen, Persönlichkeiten, angefangen bei Jesus sozusagen, christlichen Mystikern, Mystikerinnen. Also es ist nicht mehr so erstaunlich, dass er auch darin aufgenommen worden ist, Jörg Zink, als einer von 10 MystikerInnen des 20. Jahrhunderts, neben Dietrich Bonhoeffer, Frère Roger von Thésée, Dorothée Sölle und anderen. Ich komme zum zweiten Kreis. Den habe ich überschrieben mit der Überschrift Zerrissenheit. Die Bedeutung Jesu für Jörg Zink lässt sich eigentlich nicht ohne seine frühen prägenden Erfahrungen verstehen. Ich will 2 herausgreifen, Wir hatten vorhin kurz schon darüber gesprochen im Foyer über seine Erfahrung als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Sein autobiografisches Buch »Sieh nach den Sternen, gib Acht auf die Gassen«, dieses Buch hier, das können Sie übrigens alle nachher nochmal anschauen, wenn Sie möchten. Einige liegen ja rum und die anderen können auch ruhig betrachtet werden. Also in diesem autobiografischen Buch beginnt Jörg Zink mit 50 Seiten Kriegserfahrungen. Als ich dieses Buch las, fand ich das schon beeindruckend. Er hat nicht mit seiner Kindheit, mit seiner Geburt chronologisch angefangen, sondern mit der Kriegserfahrung, weil diese für ihn unheimlich prägend gewesen ist. Mit 17 Jahren wird er Soldat und kommt zur Luftwaffe. Jetzt wieder ein Zitat. Ich bin ja in einer Zeit jung gewesen, in der unser Volk in einem kaum mehr begreiflichen Maß gespalten gelebt hat. Gespalten zwischen Denken und Reden, zwischen Überzeugungen und öffentlichem Tun. Warum aber für mich der christliche Glaube so sehr viel mit öffentlicher Rede zu tun hat, mit politischer Verantwortung, mit Einmischung, auch überall dort, wo im gemeinsamen Leben die Risse aufbrechen, die Unwahrheiten, die Phrasen, das versteht nur, wer jene Zeit erlebt hat. Mich beschäftigt immer noch die politische Bewusstseinsspaltung jener Zeit, die es uns erlaubt hat, mit Euthanasie, mit Judenverfolgung, mit nationalem Größenwahn, mit einer primitiven Ideologie, mit Gewalttätigkeit, mit Spitzeltum, mit Konzentrationslagern, Krieg und Völkermord zurechtzukommen. Und an anderer Stelle fasst er es zusammen: Wir waren Kinder, begeistert und ausgebeutet zugleich und tief gespalten in uns selbst. Dieses Motiv der Schizophrenie, der Zerrissenheit, der Gespaltenheit findet sich später auch in seiner Gesellschaftsanalyse, die er auf die ökologische Krise bezieht. Die westliche Zivilisation, so schreibt er, die heute die Erde beherrscht, setzte ein mit einer Art kultureller Schizophrenie, mit der Aufspaltung unseres Denkens in einen spirituellen Bezirk einerseits, einen wissenschaftlichen andererseits. Aber jede solche Spaltung muss überwunden werden, soll sie auf die Länge der Zeit nicht krankhafte Züge annehmen. Eine noch frühere Erfahrung mag sich wie ein dunkler Hintergrund durch sein ganzes Leben gezogen haben. Jörg Zinks frühe Kindheit war außergewöhnlich, dramatisch und tragisch. Er wurde 1922 auf dem Habertshof, einem Bauernhaus ohne Strom- und Wasseranschluss, im osthessischen Bergland bei Schlüchtern als dritter von drei Söhnen, also als jüngster von drei Söhnen seiner Eltern Max und Maria Zink geboren. Das Ehepaar Zink hatte nach dem Ersten Weltkrieg 1919 dort Land und Haus gekauft und eine Lebensgemeinschaft auf christlicher Basis gegründet. Dort veranstalteten sie Seminare und sie hatten einen kleinen Verlag. Im Gästebuch stehen unter anderem die Namen Karl Barth, Paul Tillich, Martin Buber und noch einige andere. Aber das sind für mich so die Schwergewichte, die dort in diesem Haus verkehrt sind. Der Traum, die Vision einer besseren Welt zerbrach jedoch bald. Jörg Zinks Mutter starb 1925 an der Schwindsucht, also an Hunger und Auszehrung. Der kleine Jörg war noch nicht mal 3 Jahre alt. Danach lebte Jörg zunächst bei Großeltern, Tanten und eine Zeit lang in einem Kinderheim. Sein Vater fand 1926 eine neue Frau in Stuttgart, Max Zink, also der Vater, starb jedoch plötzlich und unerwartet 6 Wochen nach der Hochzeit an Tuberkulose. So war der kleine Jörg mit nicht mal 4 Jahren schon vollweise. Er zog mit seiner zweiten Mutter, also die Frau, die seinen Vater noch geheiratet hat, seine zweite Mutter, so nennt er sie in seinen Büchern, mit den Kindern nach Ulm, wo Jörg dann auch aufwuchs. Mit dieser zweiten Mutter hat er allerdings ein gespanntes Verhältnis. Er schreibt es nicht so ganz deutlich, aber man hört es und man liest es heraus, dass es da kein wirklich gutes, herzliches Verhältnis gegeben hat. Als Kind konnte er diese Zerrissenheit natürlich noch nicht formulieren. Später schreibt er, dass er sich oft alleine in der Natur aufhielt und dort in der Schöpfung auf der Schwäbischen Alb, so deutet er es im Nachhinein, seine Mutter als Mutter Erde fand. Erst Jahrzehnte später wagt er es, über diese Naturerfahrungen zu schreiben. Er erinnert sich an eine Urerfahrung als 8-Jähriger. Als ich einmal an einem hellen Abend auf einem Felsen saß und über die waldigen Hänge hinaufschaute, traf es mich plötzlich. Vor meinen Augen lösten sich die Bäume und die Berge und die wenigen Häuser auf. Alles wurde durchscheinend, als wäre es aus Glas. Die Bäume verloren ihre Dichte und ihre Konturen und wurden, als wären sie aus Licht. So ist das also, durchfuhr es mich. Alles ist nur Vordergrund, dahinter ist alles Licht. Unsere ganze sichtbare Welt tut nur so, als sei sie da. In Wirklichkeit fängt, was wichtig ist, erst dahinter an. Was ist mir geblieben aus jener frühen Zeit? Ein sicheres Vertrauen, ein nicht erschütterbares, dass hinter dieser Welt mit all ihren Dunkelheiten ein Licht ist, dass irgendwo geschaut und nicht nur geahnt etwas ist wie ein Sinn, dass es weitergehen wird nach diesem Leben, dass in dieser Welt eine große, lenkende und dabei gütige Macht am Werk ist, die man nennen mag, wie man will, der man aber durchaus den Namen Gott geben mag. Und dass in jedem Menschen etwas wie Licht sein muss, neben allem, was an tiefem Dunkel auch in ihm sein mag. Nach dem zweiten Kreis Gespaltenheit, nun der dritte Kreis. Jesus und Ganzwerden. Hiermit, was ich jetzt so gezeichnet habe, steht also nun der Rahmen, der für Jörg Zink sein ganzes Leben von Bedeutung war. Die Zerrissenheit, die Gespaltenheit des Menschen, die er selbst am eigenen Leib erlebt hat, und die Suche nach Heilwerden, nach Ganzwerden. Im christlichen Glauben und ganz konkret in der Person Jesu findet er den Schlüssel zu diesem Ganzwerden. Im Krieg in Frankreich kam Jörg Zink wegen unerlaubter Entfernung von der Truppe. Hat er auch sonst schon mal beschrieben, als Kind wohl schon ein bisschen eigensinnig und das hat er hier auch irgendwie so durchgekommen. Er wollte nach Hause mal und so und hat gedacht, das kriegt er irgendwie hin, ist aber dann geschnappt worden und kam ins Gefängnis. Hat es übrigens so beschrieben, dass es gar nicht so ohne war und es auch durchaus mit Erschießung hätte enden können. Er hat sich da irgendwie noch rausgewrungen. Also das war eine ganz heikle Erfahrung. Aber er kam dann eben in Haft vorübergehend in Frankreich. Dort hatte er ein starkes, prägendes Erlebnis. Neben den inhaftierten Deutschen waren auch Franzosen aus dem Widerstand in diesem Gefängnis. Und er erinnert sich: Zur Essenszeit kamen zuerst wir Deutschen an die Reihe. Dann wurden wir eingeschlossen und die Franzosen stellten sich hintereinander auf, ihre Blechnäpfe in der Hand. Wir sahen sie durch die Gucklöcher in unseren Zelltüren. Einer der Aufseher sagte mir damals: Die werden alle erschossen. Es sprach sich auch herum, sie seien auf schreckliche Weise gefoltert worden. In den wenigen Tagen, die sie noch lebten, fiel mir ein schmaler Mann mittleren Alters auf, mit der Art, wie er sich gab, wie er sich bewegte. Sein Gesicht zwischen all den harten, verstörten Gesichtern der Gefangenen war von auffallender Gelassenheit. Mit einer freundlichen Handbewegung und einem Lächeln bedankte er sich bei dem bewaffneten Aufseher, der ihm die Suppe in den Blechnapf goss. Dann ging er ans Ende des Flurs, stand dort einen Augenblick still und gesammelt und schlug mit der Hand das Kreuz. Diese senkrechte und waagerechte Linie stand nun wie festgezeichnet vor ihm und seinen Mitgefangenen. Eine seltsam tragende Ruhe, ein Friede ging von ihm aus. Eines Tages fehlte er unter den Gefangenen. Für mich steht er nach wie vor in meiner Erinnerung, wie er seinen Napf hinhält, ein Mensch in nichts Ausdruck seines Schicksals oder seiner Umgebung, frei und selbstständig, er selbst in seiner stillen, unaufdringlichen Freundlichkeit gegenüber Freund und Feind. Das war neu für mich. Helden hatte ich genug gesehen, aber nicht einen Menschen, der so seiner Hinrichtung entgegensah. So in sich ruhend, so unangreifbar, so spürbar geborgen, mitten in dieser Hölle. Das also gab es. Leise begann sich mir mein Bild von sogenannten Siegern und Besiegten zu verändern. So zu werden wie er, ging mir durch den Kopf. Das würde sich lohnen. Der Gefangene und sein Umgang mit seinem Schicksal, sein Umgang mit seinen Feinden, das war eine der Urerfahrungen, die mir meinen Weg gewiesen haben. Damals in meiner Zelle las ich zum ersten Mal mit wachem Interesse in dem kleinen Neuen Testament, das ich mitgebracht hatte. Darin begegnete ich einem Menschen, der dem schmalen Franzosen auffallend ähnlich schien, Jesus von Nazareth. Sowohl nach dem Weg, den er zu gehen hatte, wie nach der Art, wie er ihn ging, war dieser Jesus offenbar das Bild, dem der Mann aus dem französischen Widerstand nachlebte. Jesus erklärte mir den Gefangenen und der Gefangene wurde zu einer nahen und gegenwärtigen Erklärung für jenen Jesus. Er hat für mich sozusagen die Spur gelegt zu Jesus von Nazareth. Eine zweite Kriegserfahrung, dramatischer noch, hat für Jörg Zink eine weitere Spur zum Jesus der Bergpredigt gelegt. Zink saß bei einem Flugeinsatz als Beobachter gegen die Flugrichtung und sah, wie ein amerikanisches Flugzeug direkt hinter sie kam, und in dem Moment konnte er einen dunkelhäutigen Amerikaner in diesem Flugzeug sehen. Zink schreibt: Kaum länger als eine Sekunde sah ich ihn sitzen, dann explodierte seine eigene Maschine unter dem Beschuss einer der unseren. Die damalige Erfahrung hat in mir sofort und unüberhörbar die Frage gestellt, wie es denn komme, dass ich ohne weiteres bereit war, jenen jungen Schwarzen, der mich abschoss, als Feind anzusehen. Was war an ihm anders als an mir? Was war an den Befehlen, die er befolgte, anders als an den Befehlen, die ich zu befolgen hatte? Könnte er nicht mein Freund gewesen sein? Was mir blitzartig klar war, war dies: Du glaubst, für irgendetwas Gutes, gegen irgendetwas Böses zu kämpfen. Irrtum. Das Böse und das Gute verteilen sich gleichmäßig, wo immer Menschen am Werk sind. Es ist alles in dir selbst. Dieses Denken in Kategorien von Gut und Böse, Freund und Feind, diesen Dualismus sieht Jörg Zink später in seinem Leben bei Jesus überwunden. Hier eine zentrale Passage aus dem Matthäusevangelium im 5. Kapitel nach der Übertragung Jörg Zinks. Euer Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über den Bösen und den Guten und sendet seinen Regen den Gerechten und den Ungerechten. Gott ist einer und derselbe für die Guten wie für die Bösen. Seid wie er. Seid seine Söhne und Töchter, seid ganze Menschen, die sich nicht teilen, seid aus einem Stück, wie Gott ganz und der eine ist. Jörg Zink sieht Jesus hier als den Sohn, den Bevollmächtigen, den Repräsentanten Gottes, der auf den Grund dieser Ganzheit hinweist, nämlich Gott selbst. Und daran hält Jörg Zink immer wieder gegen alle dualistischen Tendenzen fest. Gott ist nicht gespalten, sondern ganz, einer. Und er sieht dies in Jesus begründet. Jesus, Zitat Zink, verweist alle dunklen Aspekte Gottes in den Hintergrund und lässt das eine Bild hervortreten und allein gelten. Gott ist dein Vater. Du bist sein Kind. Seine Tochter, sein Sohn, verlass dich auf ihn. Solches Ganzsein bedeutet für Jörg Zink also die Überwindung von trennenden Gräben, die Verbindung von scheinbaren Gegensätzen. Das ist es, was Jesus gelebt hat und was er gelehrt hat. Jörg Zink fasst dies in zwei Weisungen zusammen. Wieder Originalton Jörg Zink. Die eine sagt, mach dich weiter als du bist, geh immer weiter nach draußen, liebe dich selbst, ja, liebe den Menschen neben dir, aber nun weite dich, liebe den Fremden, liebe den Gegner, den Feind, bis es niemanden mehr gibt, den du nicht lieben kannst. Die andere Weisung sagt, lebe unten, verzichte auf deine eigene Bedeutung, deinen eigenen Rang, das eigene Recht, die eigene Macht, die eigene Würde, den eigenen Erfolg. Setze dich auf den letzten Platz. Die Alten sprachen davon, es gehe um die Conformitas Viae, um die Ähnlichkeit unseres Weges mit dem Weg Jesu Christi. Auf diesem Weg hat Augustin die Regel gewonnen, liebe und tu dann, was du willst. Du bist frei. Ich möchte dieses Wort, wie schon gesagt, ergänzen. Lebe unten, bis du auf Augenhöhe bist mit dem, der deiner Liebe bedarf. Dann liebe und dann tu, was du willst. Ganzsein als Prozess, in dem immer weniger ausgeschlossen und immer mehr eingeschlossen wird. Schließlich die große Metapher. Für dieses Ganzsein ist für Jörg Zink immer wieder das Bild Jesu vom Gastmahl. Sein Sohn Christoph Zink, in diesem Band, habe ich vorhin am Anfang vergessen, nochmal zu zeigen, das ist das größte Bild, das ich von Zink habe, aber viele von Ihnen kennen ihn ja wahrscheinlich auch von Bildern. Aber das wurde anlässlich seines, ich glaube, 80. oder was, 90. Geburtstag herausgegeben, Publikforum extra, und da ist auch, sind auch Beiträge von Weggefährten, unter anderem eben auch von seinem Sohn, Jörg Zink, Christoph Zink, dabei. Und dieser Sohn sagt, wenn ich aus der Fülle der Bilder im reichhaltigen Werk des Vaters ein einziges, alles zusammenfassendes Bild wählen sollte, dann wäre es für mich das Bild des Gastmahls. In Bezug auf das Fest am Ende der Geschichte vom verlorenen Sohn, schreibt Jörg Zink. Für mich ist diese Szene, wie sie ihr Fest feiern und diese dazugehörige Geschichte, die Mitte und das Herzstück des Evangeliums. Das heißt, der guten Botschaft, die Jesus im Namen Gottes gebracht hat. Es ist das zentrale Symbol, von dem alles ausstrahlt, was wir sonst im Neuen Testament finden. Die Geschichte von der Gemeinschaft der Guten und der Bösen, der Gerechten und der Ungerechten, der Anerkannten und der Außenseiter, der Geehrten und der Verachteten. Und die Geschichte von einer neuen Familie, die ihren Platz findet im Haus Gottes, das durchaus in einer armseligen Hütte aus Lehm und einem Hinterhof zwischen anderen Hütten bestehen kann und doch voll ist von Freundlichkeit und Hoffnung und unerwartetem Glück. Wen lässt Jesus zu? Jeden, der kommt. Er stellt keine Bedingungen. Er verlangt keine Gesinnungsänderung, keine Bescheidung, kein Bußbekenntnis, keine Beichte, keine Wiedergutmachung, keine Bestrafung. Er sagt zu jedermann: Lass, was dich belastet, vor der Tür liegen und komm. Lass, an was du verzweifeln willst, vor der Tür. Lege ab, was du getan hast, Gutes und Böses. Es spielt keine Rolle. Nichts, was du getan hast, interessiert mich. Was mich interessiert, bist du selbst. Komm, ich will mit dir feiern. Die Einladung zum Mahl, die ich ausspreche, ist die Vergebung der Sünden. So einfach ist das. Und weiter. Hätte ich einem Kreis von Kindern die Rechtfertigungslehre zu erklären, so würde ich diese Szene ausmalen. Etwa so. Da steht Jesus in der Tür und empfängt seine Gäste. Nun kommt ein Gerechter, ein Ehrenmann, und Jesus sagt zu ihm: Du bist willkommen. Aber lass hier draußen liegen, was du hier nicht brauchst. Dein Renommee, deinen Rang, deine Position, deine Qualitäten, deine Orden und Ehrenzeichen. Leg es hier hin, es gilt nichts. Und dann komm. Danach kommt ein anderer, ein schlechter Mensch, der die Schuld eines langen Lebens mit sich herumträgt. Und Jesus sagt: Freund, komm, lass alles hier draußen liegen, was du getan hast. Es soll zwischen uns nicht gelten. Lege alles ab, allen Schmutz, alle Gemeinheiten, alle deine Ausreden, alle deine Angst. Komm herein und feiere mit uns. Du bist so, wie Gott dich haben will, wenn du mit uns am Tisch sitzt. Dann kommt ein Dritter. Der schleppt seine Mahlzeit in seinen Taschen mit, zur Sicherheit. Man kann ja nie wissen. Und Jesus sagt zu ihm: Das brauchst du hier drinnen nicht. Hier drinnen gibt es genug. Lass das hier draußen liegen und nimm es nachher wieder mit nach Hause. Danach sind alle ihre Last los und gehen als fröhliche Menschen hinein. Die Einladung und das Befolgen der Einladung und der Willkommensgruß Jesu sind miteinander die Vergebung. Das Bild des Gastmahls weiterspinnend ist für Jörg Zink die Kirche folglich im besten Fall ein, ich zitiere, Wirtshaus, das am Weg steht, offen für jeden, der von der Straße hereinkommt, ein Haus, das für jeden, der durch die Tür tritt, einen Platz hat, Bank und Tisch und für jeden irgendetwas zu essen und zu trinken. Die offene Tür und das gemeinsame Essen, das Reden miteinander, das Zuhören und das Antworten, das Zurechthelfen, das Mut machen für den weiteren Weg sind die Merkmale einer Kirche, die tut, was Jesus tat. Und es sind die Merkmale eines jeden einzelnen Christen, der nun das Amt übernimmt, einzuladen, ohne Grenzen und ohne Bedingungen, so dass die Gestalt des einladenden Jesus sich an ihm abbildet. Vielleicht, und damit komme ich zum Schluss, ist das ein schönes Bild, das Jörg Zinks großes Anliegen des Ganzwerdens in der Sprache der paulinischen Christusmystik aufnimmt. Christus im Glaubenden, der sich einladend allen Menschen zuwendet, in die Weite bis zum Feind und nach unten bis zu denen, die ausgegrenzt, verachtet oder in irgendeiner Weise marginalisiert sind. Dann wird etwas von der Vision Jesu dem geschwisterlichen Gottesvolk spürbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.